Hochverehrte Damen, verehrte Herren, herzlich willkommen zum Auftakt einer neuen Vortragsreihe im Studium Generale. Das Oberthema in dem Semester lautet Zeitenwenden, ein Kommen und Gehen. Wer spricht gerade zu Ihnen, für die, die mich nicht kennen? Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich seit 17,5 Jahren damit, für Sie Vortragsreihen dieser Art zusammenzustellen. Sollten Sie aus kaum zu rechtfertigenden Gründen eine der vorhergegangenen Reihen verpasst haben, so kann ich Ihnen empfehlen, es gibt ein Online-Archiv, meines Wissens sogar das größte seiner Art an deutschen Hochschulen und Universitäten. Da können Sie über 300 Vorträge der letzten 28 Folgen vorfinden und sich anhören, wann immer Sie wollen. Das reicht für ein paar Wochenenden, würde ich mal annehmen. Und da werden Sie den einen oder anderen der Referenten, die wir in diesem Semester zu Gast haben werden, auch schon entdecken können, aber diesmal auch einige neue. Vielleicht ein kurzer Blick aufs Programm. Es liegt hier aus, Sie können es sich nachher mitnehmen. In diesen schönen Faltkarten finden Sie die ganzen Termine und auch die Internetseite, von der ich gerade sprach, das Online-Archiv. Auf der Seite des Studium Generales können Sie sich dann noch runterladen, eine ausführliche Broschüre mit allen Ankündigungen. Da sind längere Texte zu den einzelnen Vorträgen und Literaturhinweise, falls Sie sich vertiefen wollen. Also, sowas können Sie finden. Warum dieses Thema? Naja, das Wort scheint gerade in Mode zu sein. Und ich dachte mir, vielleicht beruhigt es uns alle, wenn wir denn in einer Zeitenwende uns gerade befinden, mitzubekommen, dass es womöglich gar nicht die erste ist, die sich ereignet hat und man die Geschichte auch so erzählen kann als eine Geschichte der Zeitenwenden. Es wird nicht nur Historisches zu hören sein, aber auch, ich glaube, wer in dem Semester dabei ist, der kann am Ende doch einen gewissen Überblick bekommen haben. Wir haben zwar schon einige Werbemaßnahmen vollzogen, aber ich finde es schön, wenn Sie an dem Zustand, den wir heute haben, ein bisschen was ändern würden. Ich fände es die Sache wert, dass mehr Leute kommen. Ich hoffe nicht, dass sich allzu viele von den Absperrgittern, die mir auch neu waren, abschrecken lassen haben. Vielleicht irren jetzt manche Leute über das Gelände und finden den Eingang nicht. Aber gut, bringen Sie doch noch jemand mit beim nächsten Mal, das wäre schön. Aber kommen wir zum heutigen Abend. Wir haben zu Gast Dr. Erich Schön von der Universität Köln. Dort hat er als Professor gelehrt, ist denjenigen, die sich mit literaturdidaktischen Fragen beispielsweise befassen, denke ich, ein wohlklingender Name. Einige Studien kennt man, wenn man sich in dem Feld rumtreibt. Herr Schön hat hier an der Uni Konstanz sich seinerzeit habilitiert und ist dann nach Köln berufen worden und ist bei uns jetzt schon mehrfach zu Gast gewesen, was mich freut. So machen wir dann auch munter weiter, würde ich mal sagen. Er wird uns heute erzählen, was historische Ereignisse sind und was sie zu Wendepunkten der Geschichte machen. Darauf bin ich sehr gespannt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die im Anschluss stellen. Sie merken es, sprechen über Mikrofone zu Ihnen. Wir nehmen die Veranstaltung von einem Lautsprecher auf. Da generiert sich dieses Online-Archiv. Wir haben aber keine Saalmikrofone. Das heißt, wenn Sie eine Frage stellen, dann werde ich die kurz wiederholen, damit wir das auf der Aufnahme auch haben. Weil wenn jemand die Aufnahme anhört und eine Antwort hört, aber die Frage nicht kennt, dann ist das meistens ziemlich irritierend. Also, so die Spielregeln, aber jetzt erstmal zu Herrn Schön und seinem Vortrag. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Dankeschön. Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus Und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Diesen Satz sagte Goethe, der auch dabei war, zu den Soldaten nach der Kanonade von Valmy im Jahr 1792. Er gilt seitdem als das Beispiel für eine im historischen Moment selbst festgestellte Zeitenwende. Was war da? 1792 hatte die Französische Revolution gesiegt, der König war festgesetzt, viele Adlige waren nach Deutschland geflohen. Sie bewegten die deutschen Regierungen zu einem militärischen Eingreifen. Der Herzog von Braunschweig hatte am 25. Juli ein Manifest an das französische Volk erlassen. Im Falle von Gewalt gegen den König werde er, ich zitiere, eine exemplarische, im ewigen Angedenken bleibende Rache nehmen, die Stadt Paris einer militärischen Exekution und gänzlichen Zerstörung preisgeben und die französischen Truppen als Rebellen gegen ihren König bestrafen. Das Manifest verfehlte seine Wirkung, es bewirkte eher das Gegenteil. Am 10. August erfolgte der Sturm auf die Tuilerien, den Aufenthalt des festgesetzten Königs. Daraufhin marschierte die Armee der Preußen und Österreicher unter Führung seiner durchlauchtigsten Hoheit des Herzogs von Braunschweig und ihrer Majestät des preußischen Königs mit 81.000 Mann in Frankreich ein. Auf Bitten seines Dienstherrn, des Herzogs von Weimar, nahm Goethe teil. In seinen autobiografischen Schriften schreibt er 1816 darüber, diese erschien dann 1822 als Kampagne in Frankreich. Goethe ist nicht aktiv. Für ihn ist es ein, so sein Begriff, Kriegstheater. Ständig hat er Probleme, Unterkunft zu finden und vor allen Dingen etwas zu essen zu beschaffen. Denn dieser Feldzug, den sich die Führung als leicht zu führende Strafaktion vorgestellt hatte, war logistisch eine Katastrophe. Die Soldaten waren vom Regen durchnässt und froren, kamen im Schlamm nicht voran, hatten keine Unterkünfte und mussten auf der blanken Erde schlafen. Vor allem aber, sie hatten nichts zu essen. Nicht einmal Trinkwasser. Aber sie waren ja in der Champagne. Da gibt es Weinberge mit Weintrauben. Die waren allerdings im verregneten August noch nicht reif. Wenn man aber auf leeren Magen den Hunger mit unreifen Weintrauben stillt. Nun ja, Goethe spricht vom allgemeinen Übel und an anderer Stelle gibt er zu, auch ich war von der allgemeinen Krankheit nicht ganz frei geblieben. Wem meine Andeutung nicht genügt, Dieter Süverkrüpp sang in den Liedern aus der Französischen Revolution die Adaption eines französischen Spottliedes, der große vereinigte Schiss der Preußen und Österreicher. Am 19. September kam es bei Valmy zu einem Artillerieduell zwischen Franzosen und dem preußischen Teil der Armee. Die Kräfte waren etwa gleich, aber die Franzosen waren besser versorgt und sie hatten bessere Kanonen. Die Verluste waren auf beiden Seiten gering, aber die ausbleibende Überlegenheit war ein Schock für die Deutschen. Goethe schreibt: So war der Tag hingegangen, unbeweglich standen die Franzosen, unsere Leute zog man aus dem Feuer zurück und es war eben, als wenn nichts gewesen wäre. Die größte Bestürzung verbreitete sich über die Armee. Noch am Morgen hatte man nicht anders gedacht, als die sämtlichen Franzosen anzuspießen und aufzuspeisen. Ja, mich selbst hatte das unbedingte Vertrauen auf ein solches Heer, auf den Herzog von Braunschweig, zur Teilnahme an dieser gefährlichen Expedition gelockt. Nun aber ging jeder vor sich hin, man sah sich nicht an, oder wenn es geschah, so war es, um zu fluchen oder zu verwünschen. Wir hatten, eben als es Nacht werden wollte, zufällig einen Kreis geschlossen, in dessen Mitte nicht einmal wie gewöhnlich ein Feuer konnte angezündet werden. Die meisten schwiegen, einige sprachen, und es fehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung und Urteil. Und es fehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung und Urteil. Endlich rief man mich auf, was ich dazu denke, denn ich hatte die Schar gewöhnlich mit kurzen Sprüchen erheitert und erquickt. Diesmal sagte ich, von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Der Herzog befahl den Rückzug. Die halb verhungerten Soldaten waren in elendem Zustand. Viele hatten nicht einmal mehr Schuhe. In der deutschen Geschichtsschreibung ist von der Ruhr die Rede. Das klingt schicksalshafter als die unreifen Weintrauben, die dann ja die fehlende Logistik verraten. Der Herzog behauptete später, dass wir nicht, ich zitiere, dass wir nicht vom Feinde, sondern von den Elementen überwinden worden. Die Franzosen sehen den Grund für den Abzug in dem allgemeinen Durchfall durch den Verzehr unreifer Weintrauben. Es stellen sich vier Fragen. Was war an der Kanonade von Valmy so bedeutend, dass Goethe diesen Satz sagte? Die Antwort ist nichts. Valmy war ein peripheres Ereignis, ein kleines Scharmützel. Manche Darstellungen der Revolutionskriege erwähnen Valmy nicht einmal. Das Lexikon der Schlaglichter der Weltgeschichte verzeichnet 564 solche Schlaglichter, historische Ereignisse. Valmy jedenfalls wird zwar in einem Nebensatz in einem anderen Artikel erwähnt, gehört aber nicht dazu. Niemand würde von Valmy mehr reden, wenn nicht Goethe diesen Satz gesagt hätte. Nur unter Bezug auf diesen Satz wird der Kampagne einige Bedeutung beigemessen. So heißt es sehr treffend im Wikipedia-Artikel: Weltgeschichtlichen Rang verlieh der Kanonade Johann Wolfgang von Goethe, der sagte und so weiter. Ich kann dazu kommentieren, der Verfasser hat es verstanden. Es ist also nicht so, dass Goethe diesen Satz gesagt hätte, weil Valmy ein historisches Ereignis war, sondern es wurde eins, weil Goethe diesen Satz sagte. Das Zweite, worin bestand die neue Epoche der Weltgeschichte, die Zeitenwende? Da ist zunächst ein Erlebnis, das Erlebnis Goethes, der Soldaten, der ganzen Armee. Der Schock, dass sich eine Armee unter einer Herrschaft von Gottes Gnaden nicht gegen eine Volksarmee durchsetzen konnte, ja sogar von den ungeübten Soldaten der Levée en Masse gedemütigt werden konnte. Und immer mitzudenken, die unreifen Weintrauben. Die glorreiche, so oft siegreiche Armee Friedrichs des Großen hatte die Hosen voll. So, dann ist es eine Erfahrung. Das Ancien Regime ist am Ende seiner Kraft. Die Zukunft gehört den Volksheeren. Wenig später werden Napoleons Armeen die absolutistischen Herrschaften in Europa wegfegen. Und schließlich die Einsicht, die alte Ordnung, die alte Welt ist vorbei. Die Wirkung von Valmy war also nicht eine militärische, sondern eine psychologische und politische. Aber es war gar nicht die Kanonade von Valmy, die das bewirkte. Es war nicht einmal der ganze Feldzug, es war die Französische Revolution. Mehr noch, es war das Konglomerat aus Aufklärung, französischer Revolution als politisch-gesellschaftlicher Revolution, industrieller Revolution und Emanzipation des Bürgertums. Und damit der epochale Umbruch, jene epochale Wende, die Reinhard Koselleck als Sattelzeit bezeichnet hat. Also der von etwa 1750 bis 1850 anzusetzende Übergang von der frühen Neuzeit zur Moderne. Die dritte Frage: War Goethe 1762 tatsächlich so weitsichtig, dass er die Entwicklung der folgenden Jahre voraussah? Es führt zur Frage, hat er den Satz wirklich gesagt? Oder hat er ihn nachträglich erfunden? Wir wissen es nicht. Es gibt Argumente für beide Vermutungen. Einerseits schreibt er das 26 Jahre später. Kann er sich da so genau erinnern? Er benutzt Tagebuchaufzeichnungen, eigene und fremde. Aber es ist eine literarische Gattung, die er schreibt. Es ist eine, die Kampagne in Frankreich ist ein Seitenstück zu seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit, Dichtung und Wahrheit. Sicher ist nur, er will es gesagt haben. Immerhin, es gibt Indizien, dass er es gesagt haben könnte, aber in Wahrheit ist es auch gar nicht wichtig, ob er es gesagt hat. Viel wichtiger ist, wie er mit dem historischen Faktum umgeht. Der Historiker sagt, was geschehen ist, durch das Wie der Gestaltung entsteht Literatur. Freilich kann auch der Historiker das Wie perfektionieren. 1902 beispielsweise bekam der Historiker Theodor Mommsen nicht etwa den Nobelpreis für Geschichte, den gibt es glaube ich gar nicht, sondern den Nobelpreis für Literatur. Mit der Begründung, ich zitiere wieder, dem gegenwärtig größten lebenden Meister der historischen Darstellungskunst mit besonderer Berücksichtigung seines monumentalen Werkes Römische Geschichte. Was also macht Goethe? Goethe konzentriert einen langfristigen, vielschichtigen und komplexen Prozess auf einen einzelnen Punkt, auf ein bestimmtes Ereignis. Damit begnügt er sich nicht mit dem mageren Geschäft des Historikers, zu sagen, was eigentlich geschehen ist, sondern indem er gestaltet, wendet er ein literarisches Verfahren an. Und damit wird das Ereignis zu einer literarischen Kategorie. Ich komme mal darauf zurück und werde da weiter argumentieren, aber zunächst noch zu der anderen Frage. Konnte irgendjemand die Entwicklung erkennen? Das heißt, war das Ereignis erwartbar, absehbar? Oder geschah es unerwartet, vielleicht sogar plötzlich? Man könnte denken und argumentieren, die Kanonade von Valmy sei vielleicht der Kulminationspunkt einer langen Entwicklung gewesen. Oder der Punkt, an dem Quantität in Qualität umschlägt. Oder der Moment, in dem, wie es so wörtlich schön heißt, ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Oder der Point of No Return in einer Entwicklung. In all diesen Fällen wäre das Ereignis für die Beteiligten erwartbar gewesen. Das gilt auch, wenn es die Krisis einer Entwicklung gewesen wäre, also jene Phase, in der sich entscheidet, in welche Richtung die Entwicklung geht. Aber hier war es anders. Erinnern wir uns, deswegen habe ich es zweimal gelesen, die meisten schwiegen, einige sprachen und es fehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung und Urteil. Das Geschehen hatte also für die Beteiligten zwei Aspekte. Zum einen, sie verstehen es nicht, und zum anderen, sie stehen unter einem Schock. Zunächst zum Aspekt, dass sie es nicht verstehen. Die unmittelbar Beteiligten verstehen nicht, was eigentlich geschieht. Dann aber stellt sich die Frage, wie die Betroffenen dem unverständlichen Vorgängen einen Sinn abgewinnen können. Das Geschehen ist deshalb unverständlich, weil es unerwartet geschieht. Es ist nicht aus den Zusammenhängen per se erklärbar. Die Lösung? Man muss erzählen, was geschehen ist und wie es dazu gekommen ist, wer die Akteure waren und was ihre Motive waren. Oder im Jargon der Literaturwissenschaft, durch das Erzählen eines Ablaufs kann erklärt werden, was weder handlungsrational noch systemfunktional erklärt werden kann. Eine Chronik reiht Einzelereignisse der verschiedensten Art aneinander, disparat und unverbunden. Aber eine solche Aufzählung hat keinen Sinn. Sinn entsteht, wenn die Einzelereignisse nicht nur in zeitlicher Reihenfolge stehen, sondern miteinander verbunden sind. Das können kausale Verknüpfungen sein, aber das ist nur eine Möglichkeit. Sie können auch adversativ sein. Also zum Beispiel, weil X geschehen ist, deswegen geschah später Y. Oder andererseits, obwohl X geschehen ist, geschah trotzdem später Y. Für das Erzählen ist freilich erforderlich, dass einige Fakten ausgewählt und hervorgehoben werden müssen, die sich verknüpfen lassen. Andere muss man weglassen, weil sie nicht zur Sache gehören oder auf anderen Abstraktionsniveau liegen. Damit das nicht so abstrakt ist, ein Beispiel. Am Morgen aß Kolumbus ein Ei, am Nachmittag entdeckte er Amerika. Geht nicht. Das ist ein unterschiedliches Niveau, das ergibt keinen Satz und keinen Text und insofern auch keinen Sinn. Eine Erzählung hat, wie jeder Text, einen Sinn. Aber indem die Erzählung gemacht wird, hervorheben und auswählen, erweist sich das Sinnverstehen als Sinngebung. Und so ist es der Literat, der der sinnlosen Angelegenheit Sinn gibt. Goethe versteht, oder behauptet zumindest später, er habe verstanden. Er erzählt eine Geschichte. Diese Sinngebung ist das Thema des ganzen Kampagne in Frankreich. Der Geschichtsphilosoph Arthur Danto spricht vom Erzählen als einem organisierenden Schema der Geschichte. Der Unterschied zwischen Geschichte und Naturwissenschaft besteht nicht darin, dass wohl die Geschichte, nicht aber die Naturwissenschaft, sich organisierender Schemata bedient. Sie tun es beide. Der Unterschied hat mit der Art der Organisationsschemata zu tun, die jede der beiden Wissenschaften verwendet. Die Geschichte erzählt Geschichten. History tells stories. Diese Bestimmung hat allerdings eine Art Rückseite. Jedes Erzählen eines historischen Geschehens der Art, wie ich es eben gesagt habe, weil es das Ereignis X gab, geschah später das Ereignis Y, impliziert eine nicht erzählte Erzählung, nämlich was geschehen wäre, wenn es das Ereignis X nicht gegeben hätte. Die Konsequenz ist, Geschichtsschreibung ohne Sinngebung ist nicht möglich. Jede Geschichtsschreibung beinhaltet eine Aussage über den Sinn der Geschichte überhaupt. Ja, Der zweite Aspekt, den ich hervorgehoben habe, ist noch mal in dem Satz, und es fehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung. Die Beteiligten bei Valmy standen unter einem Schock, weil ihnen plötzlich sichtbar wurde, dass etwas geschehen ist, was sie nicht erwartet haben. Ein historisches, epochemachendes Ereignis, eine Wende in der Geschichte, ist gerade nicht der Kulminationspunkt einer langen Entwicklung. Wenn das so wäre, dann wäre es absehbar, sondern es braucht einen Moment der Überraschung, des Unerwarteten. Es braucht die unerwartete Wendung. Das heißt, die Entwicklung nimmt plötzlich zur Überraschung der Beteiligten eine unerwartete Wendung und ist insofern eine unerhörte Begebenheit. Ich habe jetzt ein bisschen gemogelt, denn das sind, was ich genannt habe, sind keine historischen Kategorien, sondern das sind literarisch-ästhetische Kategorien. Die Plötzlichkeit ist eine textuelle Qualität. Im klassischen Drama ist das Wiedererkennen, die Anagnorisis, das Wiedererkennen im Drama. Die Überraschung ist in der Theorie des Dramas, aber auch in der Erzähltheorie der Moment der Auflösung, der Spannung, des Spannungsbogens. Die unerwartete Wendung heißt in der Theorie des klassischen Dramas die Peripetie, der Umschwung. Die unerhörte Begebenheit ist das Zentralmoment der Novelle und so weiter. Wen kann es da wundern, dass es nicht ein Literaturwissenschaftler ist, sondern ein Historiker, und zwar nicht irgendeiner, sondern Arno Borst, der sagt, literarische Ereignisse gibt es, historische Ereignisse nicht. Die Qualitäten, die ein Ereignis ausmachen, sind literarische, nicht historische. Es braucht noch einiges mehr, damit aus einem Ereignis ein historisches Ereignis wird und eine Zeitenwende. Aber bevor wir in der Klärung dieser Begriffe fortschreiten, brauchen wir noch etwas mehr Material für die Diskussion, nicht nur diesen einzelnen Fall aus der Französischen Revolution. Ich beginne mit zwei Beispielen. Wir müssen uns dabei auf ein Spiel der Historiker einlassen. Die lehnen es zwar gerne ab, zu spekulieren, was wäre gewesen, wenn, aber de facto tun sie das, genau das ständig. Mein erstes Beispiel ist bei den Historikern unbestritten. Das ist sozusagen der klassische Fall eines historischen Ereignisses und einer Weltenwende. Im Jahr 490 vor Christus beginnen die Perser mit ihrem zweiten Versuch, Griechenland ihrem Reich einzuverleiben. 841 vor Christus zieht der Perserkönig Xerxes mit über 100.000 Mann durch Euböa und Attika, Athen wird zerstört. In der Seeschlacht bei Salamis allerdings besiegen die Griechen die eigentlich weit überlegene persische Flotte. Der Geschichtsschreiber Herodot berichtet, dass die Griechen nach dem Sieg überlegten, wie es weitergehen soll. Einer der Generäle argumentiert, wenn er, also der Perserkönig, seine Kräfte mobilisiere, dann sei es wohl möglich, dass ihm alles in Europa zufiele, Städte und Völkerschaften, eine nach der anderen, mit Gewalt oder durch friedlichen Vertrag. Er glaube jedoch nicht, dass der Perserkönig, nachdem er die Seeschlacht verloren hat, noch länger in Europa bleiben wolle. Und Themistokles, der griechische Führer, ergänzt, wir aber können von Glück sagen, dass wir uns selbst und das Land der Hellenen gerettet und diesen ungeheuren Menschenstrom von uns abgewehrt haben. Lassen wir sie also fliehen. Denn nicht wir haben dies vollbracht, sondern die Götter und die Heroen, die es nicht dulden wollten, dass Asien und Europa einen einzigen Herrscher haben. Das heißt, die Beteiligten waren sich der Bedeutung des Ereignisses also bewusst. Und indem sie über die Folgen diskutieren, geben sie dem Ereignis seine Bedeutung. Der Sieg bei Salamis hatte den Krieg noch nicht endgültig entschieden, aber das persische Projekt einer Einverleibung Griechenlands war nicht mehr realisierbar. Größer als die militärische Bedeutung war also auch hier die psychologische. Die Perser sind nicht unbesiegbar. Ohne den Sieg bei Salamis hätte nicht Alexander der Große das Perserreich erobern können. Hätte es das Römische Reich überhaupt gegeben? Vielleicht wäre Europa nur eine unbedeutende Provinz im Perserreich geworden. Die Siege bei Marathon und Salamis waren Voraussetzung für den Aufstieg Athens im 5. und 4. Jahrhundert und für alles damit Verbundene. Die Polis und damit die attische Demokratie hätten sich nicht entwickeln können und so auch nicht ihren ideellen Einfluss auf die europäische Geschichte entfaltet. Karl Jaspers hat für die Zeit von 800 bis 200 vor Christus den Begriff der Achsenzeit geprägt. Ihre Bedeutung für das Abendland liegt darin, dass vom 6. Jahrhundert vor Christus an die Freiheit griechischen Denkens und griechischer Polis aufgekommen sei. In der griechischen Polis sei die Vorstellung des abendländischen Freiheitsbewusstseins entstanden und indem sie sich vom Orient abgrenzten, hätten die Griechen das Abendland als geistige Kategorie gegründet. Das ist die Seeschlacht von Salamis. Mein zweites Beispiel ist ganz anders, sozusagen das Gegenteil davon. Es erfordert nur etwas Fantasie. Das zweite Beispiel erinnert an den Satz, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings die Ursache sein kann für den Tornado auf der anderen Seite der Welt. Am 11. Dezember 1241 stieg in Karakorum in der Mongolei ein alter Mann aufs Pferd gegen den Rat seiner Ärzte, weil er von der Leidenschaft dem Polospiel nicht lassen konnte. Ziemlich sicher war er betrogen. Er stürzte vom Pferd und brach sich den Hals. Zugegeben, das mit dem Polospiel ist vielleicht Erfindung, aber ich bin ja Literat, kein Historiker. Und also nicht wie die armen Historiker beschränkt darauf, was eigentlich geschehen ist. In der Tat stammt das mit dem Polospiel aus einem historischen Roman. Sicher ist, dass er ein Alkoholproblem hatte. Seine Selbstaussage ist überliefert, zitiere, ich habe mich vom Traubenwein besiegen lassen. Fakt ist, an diesem Tag starb in Karakorum ein alter Mann. Aber war das ein historisches Ereignis? Naja, es kommt drauf an, wer dieser alte Mann war. Dieser alte Mann hatte einige Jahre vorher die Rus, also das heutige Russland und die Ukraine, erobert und war bis ins heutige Ungarn, Polen und Österreich gekommen. Sein Neffe Batu hatte die Eroberungen fortgesetzt. Am 9. April 1241 hatten die Mongolen in der Schlacht bei Liegnitz das deutsch-polnische Ritterheer vernichtend geschlagen. Europa lag bis zum Atlantik offen und wehrlos vor ihnen. Doch dann kamen die Boten mit der Nachricht vom Tod des Großkhans Ogotai, dem Sohn des Genghis Khan. 9 Tage brauchten die von der Mongolei bis Europa. Alle Heerführer sollten zurück, um den Nachfolger zu wählen. Bei ihrer Beratung im Anschluss wurde aber beschlossen, die weiteren Eroberungsaktivitäten nicht auf Europa zu richten, sondern auf China. Da gab es mehr zu holen. So blieb nur Russland unter dem Tatarenjoch, Tatarskaja Iga. Den Beginn datiert man mit der Eroberung Kiews 1240, das Ende mit dem Fall der Festung Kasan am 3. Oktober 1552. Danach waren die Khanate westlich der Wolga, also das Khanat Astrachan und das Khanat der Krim, für die Mongolen nicht mehr zu halten. Die Tatarenzeit dauerte, je nachdem, was man als Maß nimmt, 240 oder im weiteren Sinne über 300 Jahre. Sie isolierte die Rus für 3 Jahrhunderte von Europa. Folge war die Verarmung durch Tributzahlungen, Verschleppung und Versklavung Hunderttausender, Gewalt als einzige Herrschaftsform, die Geringschätzung menschlichen Lebens und die Erfahrung, dass Herrschaft nur dazu dient, das Volk auszubeuten. Die Herrschaft nehmen nur und für sich. Der Gedanke einer Fürsorge für das Volk ist unbekannt. Ohne dass ich es eigentlich wollte, bin ich ziemlich aktuell. Man kann bis heute die Russen und ihre Mentalität nicht verstehen, wenn man ihre Prägung durch 300 Jahre Tatarenzeit nicht bedenkt. Was Europa erspart blieb, sieht man, wenn man bedenkt, was in diesen 300 Jahren in Westeuropa geschah und an dem Russland nicht teilnahm. Humanismus, Renaissance, Reformation und Gegenreformation. Und damit fehlte auch das Fundament für die Aufklärung bzw. für das Konglomerat von Aufklärung, bürgerlicher Emanzipation und industrieller Revolution. Und in der Folge all das, was wir heute mit den Konzepten von Individualität, Freiheit und Autonomiebewusstsein verbinden, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte etc. Diese beiden gegenläufigen Beispiele helfen uns zu bestimmen, was wir unter einem Ereignis, einem historischen Ereignis und einer Zeitenwende verstehen wollen. Zunächst ein Ereignis. Ein Ereignis ist ein einschneidender Vorfall. Das kann auch ein Unfall sein. Die Wortgeschichte gibt genauere Hinweise. Das erste, ein Ereignis ist wortgeschichtlich ein Eräugnis, etwas Augenfälliges, vor Augen kommendes, sich zeigendes. Der Historiker Arno Borst sagt es noch deutlicher. Ich zitiere mit Absicht Historiker, nicht Literaten. Das deutsche Wort Ereignis hat etwas vom zentralen, theatralischen Spektakulum. In der Literaturgeschichte ist es ein Synonym für die theatralische Haupt- und Staatsaktion. Es muss also etwas sein, das grundsätzlich sichtbar ist, der Anschauung zugänglich ist. Genauer, das zum Ereignis wird durch seine bildliche, visuelle Qualität. Und damit sind wir wieder auf dem literarisch-ästhetischen Gebiet, genauer der Rhetorik. Das Argument, also als Argument ist das also das rhetorische Verfahren des Voraugenführens, mit dem lateinischen Begriff die Demonstratio ad oculos. Das ist das Ergebnis dieses Voraugenführens oder zumindest das Ziel ist die Überzeugung, die Evidentia. Das ist sozusagen das Funktionsprinzip des Eräugnisses. Der Hardcore-Rhetoriker würde vielleicht vom Voraugenstellen, also auch den griechischen Begriff von der Hypotyposis, aber ich will gar nicht diese rhetorischen Begriffe strapazieren. Es heißt jedenfalls, wenn es kein Bild davon gibt, dann wird es schwierig. Untrennbar ist davon die zweite Komponente. Das lateinische Eventus kommt von evenire, das heißt herauskommen, ausgehen. Dabei steht also das Moment des Unvorhersehbaren, des Ausgangs im Vordergrund. Das französische Evenement oder das englische Event stammen davon ab. Deswegen betont Borst, dass beide Komponenten, das vor Augen kommende, sich zeigende und das Unvorhersehbare des Ausgangs zusammen ein Ereignis konstituieren. Das hat eine Reihe von Konsequenzen, beispielsweise, dass sich Ereignisse nicht wie Handlungen planen lassen. Man kann sie nicht durchführen und abschließen. Ein Ereignis, ja, ereignet sich. Diese beiden Komponenten finden sich auch im alltagssprachlichen Gebrauch des Wortes. Wenn wir sagen, das war ein Ereignis, dann ist das bewundernd gemeint und hebt ab auf die sinnliche Qualität des Ereignisses. Aber ein kardiologisches Ereignis ist ein unklarer Herzinfarkt, man weiß nicht, wie es ausgeht. Was ist nun ein historisches Ereignis? Wieder der Historiker Arno Borst. Als historisches Ereignis bezeichne ich ein Ereignis wie andere mit dem zusätzlichen Erfordernis, dass es möglichst für die meisten Betroffenen, mindestens für die klügsten Beobachter, erkennbare, unwiderrufliche und weiterwirkende objektive Folgen hatte. Das ist nun nicht so selbstverständlich. Als Literat hätte ich auch nichts dagegen, wenn man sagen würde, historische Ereignisse definieren sich erst im Nachhinein. Das weiß man erst aus der Geschichte, ob es eins war oder nicht. Aber bezeichnenderweise sind es die Historiker selbst, die Wert darauf legen, dass es nicht erst die Historiker sind. Wäre ja denkbar gewesen, dass sie sagen, wir, die Historiker, legen fest, was ein historisches Ereignis war. Nein, sie legen Wert darauf, dass es in seiner Bedeutung bereits für die Zeitgenossen grundsätzlich erkennbar sein muss. Was nicht unbedingt heißt, dass sie es auch tatsächlich erkennen. Das wird uns noch beschäftigen, dieser Konflikt. Ein historisches Ereignis ist also ein Ereignis, das eine Bedeutung hat. Diese Bedeutung ist keine objektive Eigenschaft des Ereignisses, sondern sie gilt in Bezug auf jemand oder auf etwas, jedenfalls auf größere Zusammenhänge. Diese Bedeutung hat das Ereignis nicht als Eigenschaft per se, sondern sie wird ihm zugeordnet, sie wird ihm gegeben. So wie Goethe das mit der Kanonade von Valmy machte. Diese Bedeutung kann für die Beteiligten erkennbar sein, muss es aber nicht. Oft ist es für die Betroffenen zwar bewusst, dass das Ereignis von Bedeutung ist, welche Art diese Bedeutung aber ist, stellt sich erst im historischen Prozess als im Nachhinein heraus. Denken Sie an die Soldaten bei Valmy, die sehr wohl wussten, dass ja hier und jetzt etwas Gewaltiges passiert ist, die es aber nicht verstanden. Das heißt, auf der einen Seite haben die Beobachtenden, die Beteiligten zu dem, was geschieht, noch nicht genügend Abstand nach hinten und nach vorn können sie ja nicht in die Zukunft schauen. Und wer sagt, ob die zeitgenössischen Beobachter mit ihrem Urteil richtig waren? Das macht dann erst der Historiker im Nachhinein. Weil mir hat der Beteiligte Goethe als historisches Ereignis eingeschätzt. Die Historiker tun es nicht. Goethe hat ihm auf diese Weise eine Bedeutung gegeben. Oder umgekehrt, deswegen habe ich das Beispiel gewählt, der Tod des Mongolenkhans war für die Beteiligten kein historisches Ereignis. Der Historiker sieht seine Bedeutung. Die Zeitgenossen hätten sicher die Eroberung Kiews oder dann den Fall von Kasan als Ende der Mongolenherrschaft, als historische Ereignisse angesehen. Aber wieder andererseits, die Schlacht bei Liegnitz wäre dann ein historisches Ereignis oder eine Zeitenwende gewesen, wenn die Mongolen weitergeritten wären bis zum Atlantik, sind sie aber nicht. Und so ist Liegnitz auch kein historisches Ereignis. Das heißt, dass das Ereignis seine Bedeutung im historischen Prozess auch erst gewinnen kann und es kann sie auch wieder verlieren. Und wann markiert nun ein historisches Ereignis eine Zeitenwende? Als Zeitenwende bezeichnet man den Wechsel von einer Epoche oder einer Ära zu einer anderen. Dabei besteht ein qualitativer Unterschied. Alleine der Kalender macht keine Zeitenwende. Wir sprechen zwar von der Jahreswende, meinen damit zum Beispiel den Wechsel von 2020 auf 2023, aber die Silvesternacht als solche ist kein historisches Ereignis. Das gilt auch für Jahrhundertwenden oder sogar für Jahrtausendwenden. Daran ändert auch nicht, dass es psychologisch bedingt entsprechende Erwartungen geben kann. Wer sich erinnert, beim Wechsel 2000 auf 2001, der Jahrtausendwende, passierte nichts. Dieser qualitative Unterschied zwischen zwei Epochen hat Eigenschaften, die wir für die historischen Ereignisse beschrieben haben. Sichtbar, plötzlich, unerwartet, bedeutsam. Dabei ist nebenbei auch gesagt, die historischen Ereignisse selbst sind nicht kausal für die Zeitenwenden. So kann zum Beispiel auch eine statistische, ganz unauffällige Überschreitung eines Grenzwerts den Wandel markieren. Bei der Gletscherschmelze zum Beispiel spricht man vom Kipppunkt, jenseits dessen die Sache nicht mehr aufzuhalten ist. Nicht jede Wende braucht also ein historisches Ereignis. Die allermeisten Wenden geschehen allmählich. Aber da kommt unsere Psychologie ins Spiel. Minimale Veränderungen überfordern unsere Wahrnehmung. Mehr noch, mit schleichenden Veränderungen arrangieren wir uns. Nehmen wir gar nicht wahr. Wir suchen deshalb nach Ereignissen, an denen wir einen Zeitenwandel festmachen können. Ich nehme als Beispiel den Klimawandel. Weltweit ist der Meeresspiegel im 20. Jahrhundert 1,5 mm pro Jahr gestiegen. Inzwischen steigt er 3,5 mm pro Jahr. 3,5 mm, was ist das schon? Aber wenn Roland Emmerich in seinem Katastrophenfilm The Day After Tomorrow, der die Folgen der globalen Erwärmung zum Thema hat, den Anstieg des Meeresspiegels dadurch anschaulich macht, dass er New York von einem 50 Meter hohen Tsunami überschwemmt, dann ist das zwar Unsinn, aber sehr anschaulich. Also das Ereignis, je spektakulärer, desto besser, am besten ist ein großer Knall. Hiroshima, so wird oft gesagt, war der Beginn des Atomzeitalters und insofern eine Zeitenwende. Aber eigentlich war das ja schon Alamogordo, also die erste Atomexplosion zu Testzwecken in New Mexico. Aber noch eigentlicher war es die erste Kernspaltung am 17. Dezember 1938 durch Otto Hahn am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin. Aber die war nur als minimaler Zeigerausschlag eines Messinstruments feststellbar. Für ein Ereignis braucht es eine sinnliche Anschauung, die visuelle Qualität. Deswegen ist ja Ereignis eine ästhetische Kategorie. Ich wiederhole nochmal Borst, den Historiker. Literarische Ereignisse gibt es, historische nicht. Auch Goethe hat einen langen Prozess auf einen Moment konzentriert und so ein historisches Ereignis gemacht. Warum ist das so? Dabei spielt das Moment des Unerwarteten, die Überraschung, eine große Rolle. Unerwartete Reize aktivieren bestimmte Areale im Gehirn. Es sind dieselben Areale, die für Lernen und Sprache zuständig sind. Die Lerntheorie und Didaktik wissen das schon seit langem. Es hat konkrete Folgen. Unerwartete Ereignisse empfinden wir als wichtiger als erwartete Ereignisse. Und unerwartete Ereignisse behalten wir stärker in Erinnerung. Deshalb ist für historische Ereignisse das Moment des Unerwarteten so wichtig. Deswegen habe ich das so betont. Auch das Moment, dass historische Ereignisse ihre Bedeutung nicht objektiv per se haben, sondern dass ihnen eine Bedeutung gegeben wird, hat hier Folgen. Ob es eine Zeitenwende ist, wenn wir aus Energiespargründen nicht mehr täglich, sondern nur noch jeden zweiten Tag duschen, ist eine Frage der individuellen Bedeutungsgebung. Unser Konzept von Zeitenwende hat eine Voraussetzung, die man vielleicht gleich übersieht. Das Bewusstsein historischer unterschiedlicher Epochen gab es schon immer, jedenfalls zu historischen Zeiten. Die Antike sprach vom Zeitalter der Götter, der Heroen und der Menschen, sprach vom goldenen, silbernen und ehernen Zeitalter. Praktisch alle Religionen haben eine Vorstellung von Weltaltern. Früher war es anders und in Zukunft wird es wieder anders sein als heute. Irgendwann kommt das Reich Gottes oder der Weltuntergang, irgendwas. Aber das Konzept einer momentanen, aktuellen Zeitenwende, die wir erleben können, als qualitative Veränderung setzt das neuzeitliche Verständnis von Geschichte voraus. Für uns Moderne ist Geschichte, die Geschichte von Wandel, von Veränderung. Solange das Bewusstsein herrscht, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, wie es bei Salomo heißt, kann es auch kein historisches Differenzbewusstsein geben. Das Bewusstsein von Wandel ist Teil der neuzeitlichen Mentalität, für die ständiger Wandel zur Lebenserfahrung und Lebensperspektive gehört. Aber welche Bedeutung hat bei alledem das tatsächliche historische Geschehen? Ich brauche dazu wieder einige Beispiele. Zentrales Ereignis der Französischen Revolution war der Sturm auf die Bastille. Am 14. Juli 1789 sammelte sich eine Menge vor der Bastille. Man wollte an die dort lagernden Waffen gelangen. Die Besatzung bestand aus 2 Invaliden und 32 Schweizer Söldnern. Weil der Kommandant befürchtete, damit nicht standhalten zu können, ließ er sofort das Feuer eröffnen. 90 Menschen wurden getötet. Die Menge zog wütend ab. Sie kamen kurz danach zurück, stärker bewaffnet und unterstützt von der Bürgermiliz. Die Wache kapitulierte jetzt schnell, die Bastille wurde erstürmt. Der Kommandant und 2 Soldaten getötet. Später wurde gesagt, die Erstürmung sei erfolgt, um dort inhaftierte politische Gefangene zu befreien. Es gab aber gar keine. Vier Urkundenfälscher und zwei Geisteskranke wurden befreit und vermutlich auch der Schriftsteller Marquis de Sade, den seine Familie dort hatte festsetzen lassen. Aber es war der erste Sieg über eine Festung der alten Herrschaft. Die Erstürmung der Bastille hatte große Symbolwirkung und wurde zum Mythos, zu einem Ereignis, das eine Bedeutung bekam und so zum historischen Ereignis wurde, das eine Zeitenwende markierte. Sichtbar wird daran, dass man von den Fakten eines Ereignisses nicht unbedingt zwingend auf seine Bedeutung schließen kann. Die Erstürmung einer Festung durch das revolutionäre Volk ist ein symbolisches Ereignis. Es ist der Gründungsmythos einer neuen Gesellschaft. Da würde es doch Sinn machen, wenn dieses symbolische Ereignis gleich schon vorausweisen würde auf die neue Gesellschaft. Sind Historiker anwesend oder ist zumindest einer Historiker? Niemand? Können sich outen? Fachleiter Geschichte? Nein? Finde den Fehler. Keiner? Na, dann helfe ich etwas nach. Nein, ich meine nicht die etwas unmotiviert barbusige Frau im Vordergrund. Und ich meine auch nicht den Herrn, der mit seiner Pistole in die falsche Richtung in die Luft schießt. In der, naja, das ist so ein bisschen verpixelt, die Gurte. Ich meine die Fahne in der Ecke links oben. Der Sturm auf die Bastille war am 14.07.1789, der französische Nationalfeiertag. Die Trikolore als Fahne der Französischen Republik taucht aber erstmals 1790 auf, zunächst aber mit umgekehrter Reihenfolge, mit Rot am Mast. Erst 1794, fünf Jahre später, erklärt der Nationalkonvent die Trikolore mit der heutigen Reihenfolge, Blau am Mast, als Nationalfarbe. Also, Gründungsmythos der Französischen Republik nimmt gleich schon die Fahne der Französischen Republik, obwohl es die noch gar nicht gibt. Das Zweite ist, die Revolution wurde offensichtlich von Zeitreisenden unterstützt. Die Bürgermiliz ihrer Uniform nach sind das Soldaten der napoleonischen Armee, aber das ist noch ein zweites. Ein zweites Beispiel. Höhepunkt der russischen Revolution war der Sturm auf den Winterpalast in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1917, also nach westeuropäischer Zeitrechnung. In der Nacht vorher hatten die Bolschewiki bereits wichtige Gebäude besetzt. Am Abend des 7. November gab der Panzerkreuzer Aurora mit einem Kanonenschuss das Signal. Daraufhin stürmten, wie man auf diesem Bild sieht, tausende Rotgardisten mit heroischem Mut den Palast des Zaren. In verlustreichen Kämpfen mit den zaristischen Verteidigern eroberten sie das Gebäude und verhalfen so der Revolution zum Sieg. Faktencheck. Der Zar war gar nicht im Palast. Nikolaus II. Hatte nach der Februarrevolution bereits abgedankt und war gar nicht in Petersburg. Der Palast war zu einem Kriegshospital umfunktioniert worden mit über 1000 Kriegsverwundeten. Die Bolschewiki feuerten zwar Kanonen ab, aber weil sie ja wussten, dass da drin nur Kriegsverwundete waren, knallten sie nur mit Übungsmunition ohne Geschosse. In einem Flügel des Palasts saß die provisorische Regierung. Es gab nur einige Kosaken, Offiziersschüler und einige Frauen zur Verteidigung. Die Frauen wurden hysterisch und mussten eingesperrt werden. Die Regierung verzichtete deswegen auf Widerstand. Im Film sieht man, wie die Revolutionäre über das Gittertor klettern, im Haupteingang. aber sie gingen einfach durch das unverschlossene Tor an einem Seitenflügel. Dabei fielen einige Schüsse, es gab 6 Gefallene und 2 zerbrochene Fensterscheiben. In wenigen Minuten war alles vorbei. Das berichtet auch der Anführer der Revolutionäre. Die Junker leisteten keinen Widerstand mehr. Wir kamen ungehindert ins Innere, in den Palast und begannen die provisorische Regierung zu suchen. Der Sturm des Winterpalasts, wie er in Gemälden und Filmen der Sowjetzeit gezeigt wird, hat praktisch nicht stattgefunden. Aber wir sehen doch auf dem Bild die anstürmenden Revolutionäre. 10 Jahre später inszenierte Sergei Eisenstein den Film Oktober. Die nachgestellten Szenen wurden als Dokumentarfilm ausgegeben und auch im Westen geglaubt, teilweise bis heute. Der Film ist so fiktional und genauso Literatur wie ein Hollywood-Sandalenfilm über den Spartakusaufstand oder über Ben Hur. Eindeutig ist dabei nur, die Stilisierung dieser Erstürmung des Palasts nach dem Muster des Sturms auf die Bastille. Diese Beispiele zeigen einen weiteren Aspekt. Bestimmte historische Ereignisse, also Ereignisse mit Bedeutung, sind bereits kulturell kodifiziert. Das heißt, sie sind im kollektiven Gedächtnis mit Bedeutung aufgeladen. Diese Ereignisse sind symbolische Ereignisse. Wir denken an die Bilder, die wir alle kennen. Dabei ist es zweitrangig, ob diese Ereignisse sich ereignen oder ob sie inszeniert werden. Es ist auch zweitrangig, ob sie eine reale Funktion haben oder ob sie nur um ihre Bedeutung willen stattfinden. Es gibt 2 Arten solcher Ereignisse, Einzelereignisse, die im kollektiven Gedächtnis ikonisch kodifiziert sind. Ich sage nur, der kniende Willy Brandt in Warschau oder der Einsturz der Türme bei 9/11. Und zweitens, eine ganze Klasse, also eine ganze definierte Klasse von Ereignissen, die symbolischen Charakter haben. Also Schlachten oder das Aufziehen einer Fahne als Siegeszeichen, die revolutionäre Erstürmung von Palästen, überhaupt die Erstürmung von Machtzentren durch das Volk, oftmals verbunden mit der symbolischen Funktion als Gründungsmythos einer neuen Gesellschaft. Ich halte fest, zum historischen, gar weltbewegenden Ereignis werden die Geschehnisse nicht erst im Nachhinein bzw. aus der Retrospektive, auch die Zeitgenossen, die Beteiligten müssen seine Bedeutung erkennen oder zumindest erkennen, dass es bedeutsam ist. Aber deren Einschätzung muss gewissermaßen nachträglich durch den Historiker bestätigt werden. Zum Geschäft der Historiker gehört aber, dass dieses Ereignis zum weltbewegenden Ereignis wird durch eine Spekulation. Die Spekulation nämlich, wie die Geschichte anders verlaufen wäre, wenn es dieses Ereignis nicht gegeben hätte. Diese Spekulation kann nur in Form einer Erzählung geschehen, genauer durch die Erzählung einer Fiktion, nämlich eines gar nicht stattgefundenen Geschehens. Wenn es nicht das Ereignis X, dann wäre das und das nicht geschehen. Das Erzählen aber ist ein Geschäft der Literaten. Und damit wird die Etablierung eines Ereignisses zu einem literarischen Akt. Das Erzählen braucht dabei gar nicht explizit zu geschehen. Die Erzählung, wie die Geschichte weiterging, nachdem X sich ereignete, impliziert ja eine unerzählte Erzählung, wie die Geschichte weitergegangen wäre, wenn X sich nicht ereignet hätte. Spätestens an dieser Stelle müssen wir das Verhältnis von Geschichtsschreibung und Literatur bestimmen. Aber das ist einfach, Das ist ja seit etwa 2300 Jahren geklärt. Aus dem Gesagten, Aristoteles, aus dem Gesagten ergibt sich, dass es nicht Aufgabe des Dichters ist, mitzuteilen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte. Das heißt, das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit Mögliche. Denn der Geschichtsschreiber und der Dichter unterscheiden sich dadurch, dass der eine das wirklich Geschehene mitteilt, der andere, was geschehen könnte. Und jetzt passen Sie auf. Daher ist Dichtung etwas Philosophischeres und Ernsthafteres als Geschichtsschreibung. Denn die Dichtung teilt mir das Allgemeine, die Geschichtsschreibung hingegen das Besondere mit. Der alte Herr drückt sich wie immer sehr klar aus. Aber nichts anderes sagt auch der Historiker Arno Post. Die Analogie, ich zitiere, die Analogie zwischen literarischem Werk und historischem Ereignis trifft also für die jeweils oberste Ebene, die der Sinngebung zu, in ihr sind die Dichter Meister der Historiker. Es gibt noch ein Problem. Ich mache es wieder an zwei Beispielen anschaulich. In der Schlacht von Iwo Jima, 1945, ein Mythos, weil die Marines da die höchsten Verluste in ihrer Geschichte hatten. Am 23. Februar erreichten sie einen Berggipfel und zogen die amerikanische Fahne auf. Die war aber klein und schlecht zu sehen. So ordnete das Bataillon an, eine größere zu hissen. Es gab also zwei Fahnenhissungen. Das erste Foto ist statisch. Die Fahne steht schon, auch sieht man, steht nicht die Fahne im Vordergrund, sondern der Soldat vorne. Das zweite Foto, das wir hier sehen, ist dynamisch. Das Aufrichten der Fahne. Das Hissen einer Fahne, habe ich vorhin bei der Definition gesagt, hat höchsten Symbolcharakter. Es ist das Zeichen eines Sieges. Hier wird also vermittelt, dass die Marines mit größter Aufopferung den Sieg errungen haben. Das erste Bild verschwand. Das zweite wurde berühmt. Es wurde zur Ikone der amerikanischen Identität. Es wurde vor ein lebensgroßes Bronzedenkmal in Washington benutzt, dem zentralen Gedenkstätte des Marinekorps. Wurde Teil der Populärkultur auf Briefmarken, Kinderspielzeug und so weiter. Es wurde nach 9/11 wieder aktiviert, um Bilder der Feuerwehrleute nach genau diesem Modell zu stilisieren. Also in dem Bild rechts unten sehen Sie das. Aber was die einen können, können die anderen auch. Inzwischen eroberten die sowjetischen Einheiten, 1945 Eroberung von Berlin, inzwischen eroberten die sowjetischen Einheiten in erbitterten Kämpfen einen Straßenzug nach dem anderen. Ganz Berlin stand in Flammen. Am 1. Mai hissten die siegreichen Sowjetsoldaten das rote Banner der Arbeiterklasse auf dem Reichstag. Am 2. Mai kapitulierte Berlin. Ja, Sie vermuten richtig, das stand so in einem Geschichtsbuch der DDR. Aber ist es nicht bezeichnend, dass genau am Feiertag der Arbeiter der Sieg der Roten Armee mit dem Hissen der Fahne gefeiert werden konnte. Wenn das nicht ein historisches Ereignis ist und damit eine Zeitenwende. Mit diesem Tag hat die Arbeiterklasse gesiegt, ist der Faschismus zu Ende und beginnt die neue Zeit des Sozialismus. Das ist nun kniffliger als die Sache mit dem Winterpalast. Denn am 1. Mai 1945 hissten tatsächlich Rotarmisten die Fahne auf dem Reichstag. Allerdings wurde am 30. April, einen Tag vorher, auch schon die Fahne auf dem Reichstag gehisst. Nur war da kein Fotograf dabei. Aber wir sind es gewohnt, dass historische Diskurse uns nicht erzählen, was immer wieder mal geschah, sondern was zum ersten Mal geschah. Was war das also am 1. Mai? Stalin wünschte ein bedeutendes Ereignis für die Feiern am 1. Mai. Die Kapitulation hätte gepasst, aber die verzögerte sich noch für ein paar Tage. Also mussten einige Soldaten am 1. Mai auf den Reichstag klettern, die Fahne wieder einholen und diesmal mit Fotograf noch einmal aufziehen. Die Fahne am 30. April war ein Ereignis, aber kein historisches. Die Fahne am 1. Mai hatte symbolische Bedeutung und war deshalb ein historisches Ereignis. Die symbolische Handlung wurde inszeniert, um einem Ereignis eine Bedeutung zu geben und es dadurch zu einem historischen Ereignis zu machen. Zur Erklärung noch einmal Arno Borst, die Definition, die ich vorhin schon genannt habe. Als historisches Ereignis, Arno Borst, bezeichne ich ein Ereignis wie andere, mit dem zusätzlichen Erfordernis, dass es möglichst für die meisten Betroffenen, mindestens für die klügsten Beobachter, erkennbare Folgen hatte. In dieser Definition steckt etwas, was ich vorhin noch nicht thematisiert habe, nämlich etwas, was in der Didaktik Passung heißt. Der historische Moment und die Beteiligten müssen zusammenpassen. Das ist von beiden Seiten her nicht selbstverständlich. Bei Schiller heißt es, aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht und da ist man auch schnell bei den verpassten Gelegenheiten, wofür Konstanz ja ein Abonnement hat. Also Konstanz hätten zweimal in ihrer Geschichte die Gelegenheit gehabt, der Eidgenossenschaft beizutreten, aber es sollte nicht sein, sie haben es nicht kapiert. Also es kann sein, dass die Menschen den historischen Moment nicht erfassen und die Zeitenwende nicht bemerken. Aber manchmal ist auch die historische Realität falsch und muss korrigiert werden. Sich zu Tode zu saufen ist für einen Mongolenkhan ein falscher Tod. Ein richtiger Tod ist es, beim Polospiel vom Pferd zu stürzen. Dass die Franzosen nur Waffen aus der Bastille holen wollten, ist falsch. Dass sie politische Gefangene befreien wollten, das ist richtig. Wenn die Bastille der Gründungsmythos der Republik ist, dann ist es richtig, wenn dabei quasi schon vorab die Tricolore, die Fahne der Französischen Republik zu sehen ist, die es erst 5 Jahre später wurde. Dass die Revolutionäre in Petersburg einfach in den offenen Winterpalast reinlatschen, das ist falsch. Sie müssen ihn heldenhaft erstürmen. Am 30. April die Fahne auf dem Reichstag ist falsch. Am 1. Mai, am Tag der Arbeit, da ist es richtig. In der Geschichte gibt es viele Ereignisse, die falsch waren. Und außerdem ist die Geschichte voll von historischen Ereignissen, die gar nicht stattgefunden haben. Gibt es nur einen Ausweg. Man muss die Geschichte korrigieren. Danke Ihnen.
Dankeschön, Herr Schön. Vielleicht ist es ganz gut, dass kein Historiker da ist. Könnte Blutdruckprobleme geben, vielleicht bei dem einen.
Nein, nein, ich habe ja mit Absicht immer Arno Borst zitiert. Ja.
Das ist ja,
über den geht nichts.
Das ist besonders perfide, wenn man die Leute mit den eigenen Waffen schlägt.
Ja.
Nun gut, wollen Sie in die Diskussion schon einsteigen oder sollen wir versuchen, noch ein bisschen Wärme durch Diskussion zu erzeugen. Ich weiß nicht mehr, mir fällt es gerade nicht ein, welche Band es gesungen hat, dass Geschichte gemacht wird. Ja. Womöglich müssen die ihren Text ändern nach ihrem Vortrag. Geschichte wird erzählt.
Ja, und erzählen heißt machen.
Gut.
Kein Widerspruch.
Ja. Herr Gabriel, also, ja, Sie, ja. Sie fragen nach, ob Herr Schön an der Unterscheidung festhält zwischen Fiktion und Fakten. Ja. Und damit zum Beispiel nicht den Weg der Postmoderne geht, die da leichte Unterscheidungsschwierigkeiten hatte. Ja. Wie sehen Sie es?
Ja, ja, vielleicht kann man sich der Sache so nähern. Der Geschichtsphilosoph Dento, den ich ja auch zitiert habe, der hat die Fiktion eines universellen Chronisten. Das ist ein Chronist, der alles weiß, der eins zu eins alles registriert und alles weiß, was geschieht. Und das Dumme, das Nachteil dabei ist, dieser universelle Chronist ist unsäglich dumm. Er kann bei keinem einzigen Ereignis, er kann gar nicht von Ereignissen reden, weil das bereits eine Qualifikation ist, die irgendjemand treffen muss. Er kann nicht sagen, ja, am so und so vielten heute, was weiß ich, endete der Weltkrieg oder begann der 30-jährige Krieg, das weiß man ja erst 30 Jahre später. Das heißt, indem man alle Fakten hat, hat man keine Bedeutung. Und die Bedeutung hat man erst beispielsweise durch Erzählen. Man sagt, ja, da geschah dieses, am so und so vielten wurden in Prag die Gesandten des Kaisers aus dem Fenster geworfen und da ergab sich der Konflikt daraus und der dauerte 30 Jahre. Und insofern, 30 Jahre später weiß man, dass das der Beginn des 30-jährigen Weltkrieges war. Ist klar, aber natürlich ist das ein Faktum, aber seine Bedeutung erhält es nicht einfach dadurch, dass da drei Leute aus dem Fenster gefallen sind. Das muss man erst dann aus dem Zusammenhang haben. Und dann, dazu muss man denken, warum machten das die Leute, braucht man die Motivation derer, die beteiligt waren, die Folgen und so weiter, und da braucht man eine ganze Geschichte.
Also Sie fragen nach, wer schreibt die Geschichte und welcher Version darf ich oder muss ich glauben?
Ja, da kann ich auch wieder jemand anders zitieren oder sowas. Wer schreibt die Geschichtsbücher? Die Sieger. Gut, das war also klar. Die Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Und wir nehmen dieses Bild. Nochmal, das ist dieses sozusagen künstlich Erzeugte. Aber selbst auch dieses Bild ist in Ungnade gefallen. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Auch hier wieder, finde den Fehler. Der Offizier, ja, schauen Sie mal seine beiden Handgelenke an. Er hat an beiden Handgelenken eine Uhr.
Woher
hat er die wohl? Die DDR-Version der Interpretation ist, ja, die sowjetischen Offiziere hatten an der rechten Hand einen Handgelenkskompass. Ja, in allen Geschichten, in den Büchern der DDR wurde es retuschiert. Ja, wenn man die Macht hat, Bilder zu retuschieren, also in den Bildern der sowjetischen russischen Revolution, ja, wer hat den Aufstand oder den Sturm auf das Winterpalais organisiert? In den sowjetischen Geschichtsbüchern stand Stalin. Stalin war dagegen gewesen, der war gar nicht dabei. Der Organisator war Trotzki und der wurde später von Stalin umgebracht. Ja, aber der Sieger der Geschichtsbücher schreibt, die Geschichtsbücher schreiben die Sieger. Und die definieren auch, was historische Ereignisse sind.
Aber die Sieger schreiben die Geschichte nicht für immer.
So ist es.
Da können manchmal kluge Leute kommen und genau hingucken und uns erklären, warum es vielleicht ein bisschen anders ist, ja, als es erzählt wurde. So machen wir doch fröhlich weiter, würde ich sagen. In der nächsten Woche wird uns Herr Gabriel erzählen, was es mit der Renaissance auf sich hat und den Zeitenwenden, die wir damit verbinden. Ich hoffe, dass wir bis dahin eine Zeitenwende beim Ton hier erreichen, der heute seltsam ist. Ich habe das so noch nicht gehabt, aber man lernt nie aus. Es hat sehr Gehalt, vielleicht kriegen wir das weg. Was ich nicht wegkriegen werde dieses Semester, ich muss Sie warnen, es wird kalt bleiben, es wird sogar kälter werden. Die Aula wird nicht geheizt in diesem Sommer, Winter. Sie ist auch sonst nie wirklich geheizt worden, aber womöglich wird es diesmal noch ein Hauch schlimmer. Bringen Sie was Wärmendes mit und wärmen Sie sich an den klugen Gedanken, die wir hier präsentiert bekommen. Ich danke Herrn Schön für seinen Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Bis zur nächsten Woche. Wiederschauen.